Wir befinden uns momentan in einer sehr spannenden Predigtreihe. Die Predigtreihe hat den Titel Früchte tragen. Als Vorbereitung auf den Gottesdienst habe ich mich eingebracht, bin auf den Markt gegangen, habe mir eine Kiste Äpfel gekauft und habe einfach mal probiert, wie sich das so anhört, Früchte zu tragen. Eine der wichtigsten Erkenntnisse, die mir dabei gekommen ist, bloß weil ich Äpfel trage, bin ich kein Apfelbaum. Und das hört sich jetzt am Anfang lustig an, aber ganz, ganz oft legen wir bei unseren Dingen, die wir tun, Wert auf Äußeres. Aber bloß weil ich einen Korb mit Äpfeln trage, bin ich kein Apfelbaum. Bloß weil ich mich in ein Auto, in eine Garage stelle, bin ich kein Auto. Und bloß weil ich in den Gottesdienst gehe, bin ich möglicherweise noch kein Nachfolger Jesu Christi. Und deswegen ist diese Serie Früchte tragen so spannend, weil die Frage ist ja, wie kann es mir gelingen, authentisch Früchte zu tragen? Und die Früchte, die wir tragen, sind geistlicher Natur. Und das ist oft ganz spannend zu erkennen, welche Früchte könnten da gemeint sein. Was auch ganz spannend ist, normalerweise trägt ein Baum nur eine Frucht. Also der Apfelbaum, den Apfel, der Birnbaum, die Birne. Aber wir sind eingeladen in einen ganz spannenden Prozess, verschiedenste Früchte als Nachfolger Christi tragen zu dürfen. Und wir werden heute eine sehr spannende Frucht uns angucken. Die ganzen Früchte, mit denen wir uns beschäftigen wollen, stehen im Brief an die Galater im 5. Kapitel. Wir werden den Vers nachher auch noch lesen. Aber das Spannende ist, dass dieses Symbol des Früchtetragens in ganz, ganz vielen Gleichnissen und in ganz, ganz vielen Botschaften, die Jesus uns gegeben hat, von zentraler Bedeutung ist. Und das Spannende ist, denn der Baum wird an seiner Frucht erkannt. Denn Dornen sammelt man nicht bei den Feigen und vom Dornbusch liest man keine Trauben. Also, das heißt, man kann anhand der Früchte schon ein bisschen was über den Baum erkennen, an dem man diese Früchte sieht oder vielleicht sogar erntet. Und die Frucht, um die es heute geht, ist die Frucht des Geistes, aber ist Sanftmut. Sanftmut ist ein sehr, sehr wichtiges Thema und mir ist bei der Vorbereitung aufgefallen. Ich habe einfach mal geguckt, wie oft kommt denn das Wort Sanftmut überhaupt vor, wenn ich mir so im Alten und im Neuen Testament verschiedene Texte angucke. Und ich war ziemlich beeindruckt, wie zentral das Thema Sanftmut ist. Es fängt schon ganz am Anfang in den ersten Büchern an. Ich habe jetzt mal einen Vers aus dem 3. Buch Mose genommen. Wenn wir vorne anfangen, die Bibel fängt mit dem 1. Buch Mose an. Das heißt, im 3. Buch wird eine der zentralen Personen des Alten Testaments genommen. Und da heißt es, aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann. Sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Das heißt, sanftmütig zu sein, scheint eine ganz wichtige und eine ganz zentrale Eigenschaft zu sein. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie sich Mose ganz genau verhalten hat und woran man sehen könnte, dass er sanftmütig ist. Aber wenn wir uns vorstellen, dass das ganze Gesetz auf Mose zurückgeht, dass Mose der Befreier Israels war, der das Volk aus der Gefangenschaft in Richtung verheißenes Land gebracht hat. Und es wird von ihm als zentrale Eigenschaft gesagt, er ist sanftmütig, dann scheint Sanftmut ein ganz, ganz wichtiges Thema zu sein. König David, eine weitere wichtige, große Persönlichkeit im Alten Testament, der König, von dem Gott gesagt hat, dass er ihn lieb hat, der schreibt in einem Psalmen, aber die Sanftmütigen werden das Land ererben und sich großen Friedens freuen. Das heißt, bereits König David ist die Sanftmut sehr, sehr wichtig geworden und es ist sogar mit einer Verheißung belegt. Das heißt, die Sanftmütigen werden einerseits irdische Privilegien genießen, sie werden das Land ererben Und sie werden innerliche Privilegien haben, denn sie werden Frieden im Herzen haben. Das heißt, auch König David greift das Thema Sanftmut auf und schreibt es sogar in einem seiner Psalmen nieder. Und dieser Psalm war scheinbar so beeindruckend, dass Jesus genau diesen Psalm aufgreift und in der Bergpredigt, einer seiner wichtigsten Botschaften, die er gepredigt hat, greift er genau diesen Vers aus dem Psalmen auf und sagt, selig sind die Sanftmütigen. Also wer sanftmütig ist, ist gesegnet, er ist privilegiert, er ist auf dem richtigen Weg. Jesus sieht die Sanftmütigen und sagt, ihr seid richtig unterwegs. Euch steht Segen irdisch und in der zukünftigen Welt zu. Das heißt, Sanftmut ist so wichtig. Und Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter. Er sagt dann, als er gefragt wird, was man machen soll, sagt er, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Also wir sollen von Jesus lernen. Und dann sagt er auch noch, warum wir von ihm lernen sollen. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann wiederholt er die Verheißung, die in dem Psalmen steht, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das heißt, auch hier ist wieder diese Sanftmut gekoppelt an Segen, sowohl innerlich als auch äußerlich. Und Jesus sagt, ich bin euer Beispiel. Wenn ihr was von mir lernen wollt, dann wäre es gut, wenn ihr mit Sanftmut anfangt. Also, wenn ihr was von mir lernen wollt, dann ist Sanftmut die Qualität, die ich euch ans Herz legen würde. Sanftmut ist die Eigenschaft, die mir so wichtig ist, dass ich sie euch vorlebe und ihr sollt sie lernen von mir. Ihr müsst mich beobachten, ihr müsst gucken, wie ich es mache, aber ich werde euch noch ein Geheimnis verraten, wie Sanftmut funktioniert. Lernt es von mir. Sie fällt nicht vom Himmel, man muss sie lernen. Und die letzte Stelle, auf die ich eingehen möchte, bevor wir noch viel detaillierter uns speziell um das Wort Sanftmut kümmern werden, ist, als Jesus kurz vor der Kreuzigung war, ist er in Jerusalem eingezogen und da jubelt das Volk und da wird aus dem Alten Testament auch wieder eine Passage zitiert und da heißt es, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir. Also das ist da, wo Jesus nach Jerusalem einzieht und das Volk die Hoffnung hat, dass er der Messias sein könnte. Und sie sagt, er ist, wenn es der Messias ist, dann wäre das jetzt eine Zeit großen Jubels, dann ist es eine Zeit großer Dankbarkeit. Und woran können wir denn diesen König erkennen? Was ist die Eigenschaft, dass wir wirklich glauben, dass er der Messias ist? Er ist sanftmütig und reitend auf einer Eselin und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Und jetzt, wenn Sanftmut und Sanftmütigkeit so ein wichtiges Thema ist, dann wäre vielleicht relativ hilfreich, wenn wir die Frage beantworten könnten, was ist Sanftmut? Und eine der großen Herausforderungen, denen wir begegnen, ist, dass wir ganz, ganz viele Texte, die wir lesen, auf Deutsch lesen, weil Deutsch die Sprache ist, die wir am besten können, bei den meisten von uns, manche hier, bedienen sich der englischen Übersetzung, die jetzt gesprochen wird. Auch in anderen Sprachen gibt es das Wort Sanftmut. Aber der Fehler, den wir oft machen, ist, dass wir versuchen, anhand des deutschen Wortes zu erklären, was es bedeutet. Manche denken sich vielleicht, Sanftmut, da steckt das Wort sanft drin, bestimmt hat es was mit sanft zu tun. Da steckt das Wort Mut drin, vielleicht hat es auch was mit mutig zu tun. Aber Sanftmut ist ein Wort, das wir in unserem heutigen Sprachgebrauch fast nicht mehr verwenden und deswegen uns auch schwer tun, vom Deutschen her schon zu wissen, was es überhaupt bedeutet. Und dem Wort wird überhaupt nicht gerecht, warum es überhaupt so wichtig ist. Weil wenn es ein so wichtiges Wort wäre, würden wir es heute viel öfter verwenden. Dann würden wir viel sagen, du warst heute aber super sanftmütig. Also ich weiß nicht, wer sein Kind schon mal gelobt hat und gesagt hat, Mensch, danke, dass du heute sanftmütig warst oder sein Ehepartner oder wen auch immer. Das ist überhaupt kein Lob. Also Oder man ist aufgestanden und hat gedacht, Mensch, heute gehe ich in den Tag und das Erste, was ich mir vornehme, ist, ich bin sanftmütig. Oder ich gehe abends ins Bett, klopfe mir auf die Schulter und sage, Mensch, heute hast du es aber gut gemacht, du warst sanftmütig. Also ihr merkt, das Wort ist extrem wichtig und wir wissen aber nicht genau, was es bedeutet. Wir verwenden es auch nicht mehr ganz genau und wir wissen auch gar nicht genau, warum es wichtig ist. Und deswegen ist es ganz, ganz spannend zu überlegen, in welchem Kontext oder welche Personen denn überhaupt sanftmütig waren. Und Mose, wenn die zentrale Eigenschaft von Mose war, sanftmütig zu sein, das für das ganze Alte Testament so zentral war, dann kann einfach nur sanft zu sein, das passt so nicht. David, der ein König war, hat Sanftmut als Eigenschaft erkannt. Und auch der war nicht hauptsächlich lieb und nett zu Leuten, sondern der war der König. Und auch Jesus, der als König in Jerusalem sich präsentiert hat als Messias und natürlich in seiner Demut und in seiner Liebe ans Kreuz gegangen ist, hat auch komplett andere Charaktereigenschaften und ist trotzdem immer sanftmütig. Und deswegen ist die Frage, woher kommt dieses Wort in seinem Ursprung? Was ist Sanftmut? Und da möchte ich mit euch in den Text nochmal hineingehen, wo es heißt, man soll sanftmütig sein. Woher kommt denn überhaupt dieses Wort? Und das Sanftmütigsein kommt aus der Dressur. Und sanftmütig ist eigentlich eine Beschreibung von einem Tier. Und die Tiere, die man am besten dressieren konnte in der damaligen Zeit, waren Pferde. Und wenn man gesagt hat, das ist ein tolles Pferd, mit dem kann ich viel anfangen, dann war die Beschreibung, das ist ein sanftmütiges Tier. Das heißt nicht, das ist ein Tier, das freundlich ist, das war kein Tier, das nicht weglaufen konnte, das war kein Tier, das irgendwie schwach gewesen ist, sondern das war ein Tier, das gelernt hat, sich auf den Reiter zu verlassen. Dann war es ein sanftmütiges Pferd. Ein sanftmütiges Pferd war ein Pferd, das in der Lage war, entgegen seiner eigentlichen Instinkte sinnvoll zu reagieren. Weil es macht zum Beispiel keinen Sinn, bloß weil irgendwie Panik ausbricht, loszurennen. Das ist das, was Pferde normalerweise tun. Dann ist es ein wildes Pferd. Aber wenn das Pferd denkt, der Reiter gibt mir keinen Impuls, loszurennen, dann renne ich auch nicht los. Dann bin ich ein sanftmütiges Pferd. Also Sanftmut hat nichts damit zu tun, dass ich irgendwie sanfter bin, sondern das Pferd ist ja genau von der Energie genau dasselbe. Es kann immer noch wegrennen. Und wenn der Reiter sagt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt wegzurennen, ist das Pferd genauso schnell wie vorher. Nur der Zeitpunkt ist wesentlich besser. Der Impuls wegzurennen, dem wird nicht nachgegeben. Der Instinkt ist nicht mehr die führende Kraft, sondern die führende Kraft bei Sanftmut ist Vertrauen. Und die wichtigste Eigenschaft bei Sanftmut ist die Fähigkeit, vertrauen zu können. Und da merken wir schon, Sanftmut ist keine Frucht, die aus mir kommt. Genauso wie wenn ich Äpfel aufhebe und durch die Gegend trage, bin ich ja kein Apfelbaum, weil die Frucht kommt ja nicht von mir. Sondern Sanftmut kommt nicht aus mir heraus, sondern es kommt aus meiner Verbindung zu einer höheren Kraft, zum Heiligen Geist. Und deswegen werden die Früchte auch Früchte des Geistes genannt. Ich muss mich nicht anstrengen, um besonders sanft zu sein oder besonders mutig zu sein, weil das ist nicht das Thema. Sondern ich muss es lernen, dem Herrn zu vertrauen. Das ist Sanftmut. Und beim Pferd ist es so, das Pferd ist genau dasselbe Pferd wie vorher. Es kann rennen, es kann springen, es kann wiehern, es kann sich aufbäumen, es kann grasen, es kann all die Dinge vorher auch machen. Nur solange es ein wildes Pferd ist, ist es überhaupt nicht hilfreich. Aber wenn es ein sanftmütiges Pferd ist, dann ist es ein extrem effektives Werkzeug in der Hand des Reiters. Das heißt, wenn wir im Reich Gottes etwas bewirken wollen, hilft es nichts, wenn wir einfach nur intensiv und laut und voller Energie sind. Aber es ist sehr, sehr hilfreich und wir sind sehr, sehr effektive Werkzeuge in der Hand des Herrn, wenn wir sanftmütig sind. Wenn wir jemandem anderem erlauben, die Zügel unser Leben in der Hand zu haben. Wenn wir erlauben, wie im Bild des Pferdes, dass der Herr, der Reiter ist und ich gehorchen kann. Wenn ich mich leiten lasse. Und die höchste Auszeichnung, die ein Pferd bekommen kann, und das ist ja ganz, ganz wichtig, ist, kann ich mit einem Pferd in die Schlacht ziehen? Ist das Pferd bereit, mit aufs Schlachtfeld zu kommen? Ist es sanftmütig genug? Weil ich habe nichts davon, wenn ich mit einem Polizeipferd irgendwie auf eine Demo gehe und dann kommt der erste Böller hoch und dann rennt das Pferd weg, weil dann ist der Polizist auch weg, weil das hilft gar nichts. Dann kann er gleich zu Fuß gehen, weil dann hat er mit dem Pferd nur Probleme, dann hilft es ihm nichts. Das heißt, ein Polizeipferd muss ein sehr sanftmütiges Pferd sein. Aber nicht, weil es Angst vor den Leuten hat und sagt, okay, wenn du einen Stein wirfst, gehe ich einen Schritt zurück, reden wir drüber. Sondern, weil es dann weggeht, wenn der Reiter sagt, geh weg. Und wenn es stehen bleibt, wenn der Reiter sagt, steh. Wenn es nicht mehr das macht, was es intuitiv machen will, sondern wenn es das macht, was der Reiter sagt, ist jetzt das Richtige. Das ist Sanftmut. Und das höchste Lob, das ein Pferd bekommen kann, und das höchste Lob, das man bekommen kann von der inneren Einstellung, das Höchste, was man erreichen kann in unserer heutigen Welt, wo wir sagen, das ist aber ganz schön turbulent hier. Es gibt Kriege, es gibt Krisen, es gibt alle Probleme. Das, was wir erreichen sollten, und das, was aus meiner Sicht eine der coolsten Beschreibungen von Sanftmut ist, wenn man sie vom Original her anschaut, ist gelassen im Chaos. Das ist die Frucht des Geistes, die wir tragen sollten. Denn wenn ich gelassen bin, habe ich viele Dinge gar nicht nötig. Und dann wirkt es vielleicht sanft, aber ich bin total souverän. Wenn mich jemand angreift und ich zurückschreien muss, weil ich eine Panikattacke habe, oder wenn ich gleich um mich schlage, weil ich mich bedroht fühle, wenn ich aggressiv werde, weil ich mich ertappt fühle, dann reagiere ich ganz eigenartig. Wenn ich aber gelassen bin, egal ob mich jemand anschreit, wenn ich gelassen bin, auch wenn Inflation irgendwie kommt, wir können mal entspannt sein. Wir müssen dem Herrn vertrauen. Aber dann hat das Chaos um uns herum keine Bedeutung mehr. Und dann bin ich sanftmütig. Warum soll ich meinen Ehepartner anschreien? Bloß weil es gerade Stress gibt im Beruf, mit den Finanzen, mit den Kindern. Wenn ich gelassen bin in diesem ganzen Chaos. Ja, die Kinder toben, sie sind laut. Irgendjemand hat die Scheibe eingeschlagen, der Hund hat ins Wohnzimmer gepinkelt. Keine Ahnung, es gibt viele Dinge, die sehr, sehr nervig sein können. Gibt gar keinen Grund, aggressiv zu werden. Gibt gar keinen Grund, laut zu werden. Gibt gar keinen Grund, böse zu werden. Gibt gar keinen Grund, wegzurennen. Wir sind gelassen. Im größten Chaos. Weil wir dem Herrn vertrauen. Ein sanftmütiges Pferd, mit dem kann ich in den Krieg ziehen. Mit dem sanftmütigen Pferd kann ich auf eine Polizeidemo gehen. Ein sanftmütiges Pferd ist eine super Unterstützung. Weil wenn der Polizist in so einer Demo steht, der hat einen riesen Überblick, weil er auf dem Pferd schon ziemlich weit gucken kann. Er kommt mit dem Pferd auch ganz schön weit, weil wenn ich auf so eine Gruppe von Menschen zureite, die mir nicht ausweichen wollen, vielleicht weichen sie mir nicht aus. Beim Pferd wahrscheinlich. Das heißt, das Pferd ist ein super Werkzeug, wenn es macht, was der Reiter sagt. Und nur dann sind wir effektive Nachfolger, wenn wir auf den Herrn hören. Wenn wir nicht eine eigene tolle Idee haben, also wir dürfen Ideen haben, aber umsetzen sollten wir sie dann, wenn das Signal kommt, geh. Und wenn das Signal kommt, stehe, dann sollten wir stehen. Weil sonst richten wir vielleicht mehr Schaden an als Nutzen. Das ist die Definition von Sanftmut. Und dann brauche ich auch keine weitere Strategie. Ich brauche gar nichts dazu lernen. Also das Polizeipferd muss nicht lernen, auf einem Bein zu stehen. Und es muss auch nicht lernen, ein Lied zu singen. Es muss gar nichts können, was es nicht sowieso schon kann. Also es muss stehen und es muss laufen. Also das kann das Pferd vorher schon. Also es hat jetzt nichts Neues gelernt, was es nicht sowieso schon in sich hatte. Das heißt, wir müssen, um Christ zu werden und um Jesus nachzufolgen, nicht irgendwas vorher verändern. Wir sind perfekt geeignet. Jeder, der heute anfangen möchte, Jesus nachzufolgen, er ist schon geeignet. Also ihr müsst nur sagen, ja, ich will. Also man muss nichts dazulernen. Das Pferd kann vorher rennen und kann nachher rennen. Das Pferd kann vorher stehen und es kann nachher stehen. Also es hat nichts gelernt. Außer, dass der Reiter sagen darf, wann gerannt wird und wann gestanden wird. Das ist manchmal ein bisschen schwieriger zu lernen. Aber das ist keine Eigenschaft, die wir uns antrainieren müssen. Das ist nichts, wo wir sagen müssen, oh, ich muss mich vorbereiten, ich möchte in die Gemeinde gehen, jetzt habe ich aber noch nicht, keine Ahnung, bestimmte Regeln gelernt. Nein, jeder ist willkommen, jeder ist eingeladen, jeder ist geeignet. Sobald wir die Stimme des Reiters hören, bin ich als Pferd geeignet. Sobald ich die Stimme Jesu höre, bin ich geeignet, sein Nachfolger zu sein. Sofort, von der Stelle weg, brauche nichts lernen, brauche nichts üben. Muss nur, wenn ich sie höre, der Stimme auch gehorchen. Und deswegen heißt es nicht, versucht, dass ihr selber folgende Früchte bringt. Versucht nicht, dass ihr euch auf bestimmte Art und Weise verhaltet, weil das ist gar nicht die Botschaft, um die es geht. Was soll ich denn machen, wenn ich in die Gemeinde komme? Sei sanftmütig. Wenn du jemanden ansprechen sollst, sprich ihn an. Wenn du nicht ansprechen sollst, halt den Mund. Easy. Kann ich beides schon. Also ich kann jetzt schon reden, ich kann auch jetzt nichts sagen. Also ihr müsst nichts lernen dazu. Vielleicht müsst ihr euch überwinden zu reden, wenn ihr reden sollt und ihr denkt, oh, ich bin so schüchtern. Okay. Aber ihr könnt alles, was ihr braucht. Ihr könnt jemanden begrüßen, wenn ihr den Eindruck habt, das wäre gut. Ihr könnt jemanden ermutigen, ihr könnt jemandem die Hand geben, ihr könnt jemanden in den Arm nehmen, ihr könnt einfach an ihm vorbeigehen, wenn es nicht vor euch dran ist. Also die Frage ist immer, was hat der Reiter gerade gesagt, dass das Pferd tun soll? Was hat der Herr gesprochen, das vor euch zu tun ist? Und es dann zu tun. Sanftmut tut, was der Heilige Geist will. Sanftmut ist genau dann Sanftmut, wenn ich das mache, was der Heilige Geist sagt. Dann ist es die Frucht des Geistes. Manche sind schüchtern und denken, oh, der ist aber sanftmütig. Nein, der ist schüchtern. Hilft gar nichts. Der hat den Mund nicht aufgekriegt, obwohl er sollte. Dann wirkt es äußerlich vielleicht wie Sanftmut, ist aber gar nicht hilfreich. Der andere ist vielleicht vorlaut und quatscht jemand an und man denkt, oh, der ist aber mutig. Dann habe ich den Teil von Sanftmut, den Mutigen teilgenommen. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, hilft uns gar nicht weiter. Vielleicht hat er den anderen nur verletzt, weil er indiskret war. Vielleicht ist er ihm auf den Nerv gegangen, hat was komplett Unangemessenes ausgesprochen. Das ist äußerlich so schwer zu beurteilen. Es ist die Frucht des Geistes. Wenn der Geist zu meinem Geist spricht, was ich tun soll, und ich das dann tue, dann bin ich sanftmütig. Ansonsten bin ich entweder sanft oder mutig, aber das ist halt nicht das ganze Paket. Die Leistung besteht darin, zu stehen, wenn der Geist sagt, steh, zu gehen, wenn der Geist sagt, geh. Und die Botschaft ist super hart und die ist super radikal und Jesus gibt diese Botschaft seinen Jüngern mit auf den Weg und die Botschaft ist so intensiv, dass seine Jünger komplett überfordert sind, als er ihnen sagt. Und die Stelle ist deswegen so beeindruckend, weil wir so gerne immer einen Vers rausnehmen und den versuchen für uns anzuwenden. Ihr dürft jeden Vers der Bibel für euch anwenden, ich will euch das nicht nehmen. Aber die Frage ist, ist das die Stelle, die der Herr jetzt zu euch sagt? Oder ist es einfach nur ein Text, den ihr genommen habt und gedacht habt, der passt gerade, da kann ich mich dahinter verstecken. Weil man kann sich hinter allem auch verstecken. Ist aber nicht das, was der Geist gerade sagt. Und die Stelle steht im Lukas-Evangelium. Und das ist eine ganz, ganz tolle Stelle, weil Jesus hat seine Jünger ausgesandt und hat gesagt, es wird eine Zeit geben, da bin ich selber nicht mehr hier. Da wird es ist nicht so, dass ihr einfach mit mir unterwegs seid und einfach guckt, was ich mache, sondern es wird eine Zeit geben, da seid ihr und der Heilige Geist. Da bin ich nicht live dabei, in dem Sinn, dass ihr mich seht, sondern ihr seid quasi gemeinsam unterwegs mit dem Heiligen Geist. Und die Jünger waren total aufgeregt und haben gesagt, oh, wie soll das gehen, ohne Jesus unterwegs zu sein? Dann sagt er, vertraut. Also ihr werdet die Stimme des Geistes hören. Er wird euch leiten, er wird euch sagen, was ihr machen sollt. Und er hat ihnen aber zu dem Zeitpunkt gesagt, damit ihr Vertrauen lernt, möchte ich Folgendes. Ihr geht einfach nur los, ihr nehmt nichts mit. Kein Geld, keine Tasche, gar nichts. Ihr lauft einfach los und das ist meine Jobbeschreibung für jetzt. Und dann kommen die zurück und sind total begeistert und dann sagt Jesus, wie war's denn? Und dann sagen die, oh, yes, hat super funktioniert. Und dann sagt Jesus zu ihnen, als ich euch aussandte, ohne Beutel und Tasche und Schuhe, hattet ihr da jemals Mangel? Und sie sprachen, niemals. Also die Botschaft ist, es hat irgendwie funktioniert, Jesus hat sie ausgeschickt, sie haben ihm vertraut und haben nichts mitgenommen, keine Vorbereitung getroffen, kein Geld dabei, keine Tasche dabei, nichts dabei, keine Predigt vorbereitet, einfach nur losgegangen und es hat funktioniert. Und jetzt kann der große Fehler passieren, dass wir denken, hey cool, ich muss mich nicht vorbereiten, ich muss kein Geld mitnehmen und ich brauche gar nichts, weil Jesus versorgt mich. Aber das ist Quatsch, weil das nur für diese eine Situation war. Und ich kann nicht einfach sagen, cool, hat damals funktioniert, funktioniert heute auch noch. Es funktioniert nämlich nur dann, wenn Jesus zu dir auch sagt, geh ohne Beutel, geh ohne Geld und geh ohne alles. Dann macht es Sinn. Ansonsten funktioniert es nicht, sonst ist die Stelle nicht für dich. Sondern du musst die Stimme des Geistes persönlich hören. Sonst wird es mit der Sanftmut nicht, sonst magst du das Chaos. Also Sanftmut ist sein, gelassen im Chaos, aber nicht Verursacher des Chaos. Also manche kommen her und machen mehr Unruhe, als sie hilfreich sind. Also Sanftmut ist Gelassenheit im Chaos. Und die Jünger waren total begeistert und haben gesagt, cool, wenn das so einfach funktioniert, dass wir uns um nichts kümmern müssen, das kann ich, um nichts kümmern schaffe ich. Und dann sagt Jesus im nächsten Vers, aber jetzt, aufpassen, Ohren aufsperren, es kommen andere Zeiten und es kommt jetzt eine andere Botschaft. Und ich möchte, dass ihr immer wachsam seid, wenn ich mit euch rede. Weil ihr könnt nicht einfach sagen, bloß weil der Reiter einfach mal ein bisschen die Sporen gegeben hat, ein bisschen die Gerte gegeben hat, sagen, losrennen. Und sagen, hey cool, Rennen fühlt sich gut an. Ich muss auch hören, wenn er die Zügel anzieht und sagt, jetzt stehen bleiben. Und wenn ich stehe, soll ich nicht einfach sagen, hey cool, stehen fühlt sich entspannt an. Nein, wenn der Reiter sagt, jetzt loslaufen, muss ich wieder loslaufen. Also Nachfolge ist nicht einfach nur auf dem Stuhl sitzen und sagen, cool, jetzt bin ich hier angekommen, passt, schaffe ich jeden Sonntag. Sondern Nachfolge ist, das zu machen, was Jesus von mir will. Es kann auch sein, dass du am Sonntag mal gar nicht kommst, weil du irgendeinen ganz wichtigen anderen Dienst tust, der Menschen darauf vorbereitet, hierher zu kommen. Oder weil du wie der Georg gerade unterwegs bist in der Welt, um anderen Teilen der Welt zu erzählen, was Jesus Großes tut. Die Tatsache, dass du hier bist, beweist nur, dass du hier bist. Das beweist sonst gar nichts. Du weißt nicht, ob du sanftmütig bist oder ob du am richtigen Ort bist. Und jetzt ist die spannende Botschaft. Was sagt Jesus? Aber jetzt. Was sagt er seinen Jüngern? Und die Jünger sagen, okay, aber jetzt. Jetzt sind wir mal gespannt. Und er sagt, jetzt aber, wer einen Beutel hat, der nehme ihn. Also genau das Gegenteil von vorher. Also wie bei Stehen und bei Gehen. Stehen und Laufen sind zwei unterschiedliche Dinge. Die kann ich nicht gleichzeitig machen. Ich kann nicht gleichzeitig auf der Stelle stehen und rennen. Also das funktioniert nicht. Und er sagt zu ihnen, wer eine Beutel hat, der nehme ihn, und wer eine Tasche hat, der nehme sie. Und wer kein Schwert hat, der verkaufe seine Kleidung und kaufe ein Schwert. Gut, die Stelle endet dann relativ lustig, weil dann die Jünger sagen, hey cool, ich weiß nicht, was er von mir will, aber wir haben hier zwei Schwerter. Und Jesus sagt, okay, lass gut sein, ihr habt es nicht verstanden. Aber er kommt wieder auf sie zu und sagt, ich erkläre es euch nochmal. Es geht nicht darum, Dinge zu tun, von denen ihr denkt, dass die Dinge gut sind, weil ihr sie jemand anders schon mal gesehen habt, dass er sie tut und dann waren die gut und ist er gelobt worden. Also wenn jetzt jemand heute zum Beispiel jemand, wenn der in den Gottesdienst kommt, begrüßt und ihn umarmt und einfach nett ist zu ihm und dann sagt, dann geht jemand hin und sagt, Mensch, das hast du gut gemacht, warst sehr aufmerksam, das hat mir sehr gut getan. Dann ist die Botschaft nicht, cool, drück jeden, der reinkommt. Sondern höre beim nächsten Mal wieder, ist der Nächste wieder jemand, der Ermutigung braucht oder ist der Nächste jemand, der sagt, hey Freund, nicht so lasch rumlaufen hier, sondern selber aktiv werden. Der eine braucht Ermutigung, der andere Ermahnung, der Nächste braucht wieder was anderes. Nicht jemand anderen kopieren ist die Lösung, sondern auf die Stimme des Geistes hören. Und damit ich das hören kann, brauche ich eine innere Ruhe. Und deswegen habe ich versucht, aus den ganzen sprachlichen Gegebenheiten herauszufinden, was ist für mich die beste Definition von Sanftmut, von der ich mir wünsche, dass wir sie alle lernen, in der Verbindung zum Heiligen Geist. Und die beste Definition, die mir dazu eingefallen ist, ist: Sanftmut ist Leidenschaft und Energie voller Gelassenheit an den Zügeln des Heiligen Geistes. Ich darf so sein, wie ich bin, voller Energie, voller Freude, voller Kraft, von all dem, was ich vorher schon bin. Aber ich brauche den Herrn, ich brauche den Heiligen Geist, der mich zur Not runterfährt, wenn ich übers Ziel hinausschieße und der mich anstupst, wenn ich träge geworden bin. Und weil ich weiß, er wird mich zur rechten Zeit an den rechten Ort bringen, habe ich keinen Stress. Reagiere nicht ungebührend, sondern bin gelassen. Und bin sanftmütig als Frucht des Geistes. Amen.